Vika?
Ja?
Sag mal was auf Russisch.
Was denn?
Sag mal, ach, bis zur Hochzeit ist es verheilt.
Oh. Das Svadjbe zaživjet. Oh, ich kenne
das. Kennst du das auch?
Oh mein Gott. Ja, das ist, wenn du irgendeine kleine Wunde oder sowas hast, am Arm oder wo auch immer, dann sagen die Eltern meistens, bis zur Hochzeit wird's heilen. Keine Sorge, liebe Tochter oder lieber Sohn.
Ja, ich erinnere mich noch voll genau, wie ich das erste Mal gehört habe als Kind. Ich glaube, das ist so ein Ding, das sagt man, um Kinder zu trösten. Ich habe wirklich super viele Narben. Also ich habe echt, ich bin so oft hingefallen, habe an meinem Knien so, keine Ahnung, mich aufgeschürft mit dem Fahrrad, keine Ahnung was. Und immer wenn ich das nach Hause gekommen bin mit einer Verletzung, hat man mir das gesagt. Und eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, schon crazy, dass man als Kind schon so diese Werte vermittelt bekommt, du musst eigentlich irgendwann heiraten.
Ja, ja, ich weiß noch, auch meine Großeltern damals, ich war, weiß nicht, 5 oder 6, und dann sagen deine Großeltern zu dir, das Svadjbe zaživjet. Und du denkst dir, ja. Svadjba, was ist eine Hochzeit? Und dann fängst du da ja schon so drüber an nachzudenken, ne? Wird das wirklich irgendwann passieren? Das ist krass.
Ich habe da wirklich das erste Mal dann über Hochzeit nachgedacht, weil ich dachte, okay, wann heirate ich denn? Wann soll ich heiraten und so? Und jetzt rückblickend denke ich mir, crazy.
Und wie lange das dauert bis zur Hochzeit, ne? Als Kind denkst du dir so, oh Mann, so lange wird das verheilen? So lange bin ich krank? Scheiße, muss ich ja ganz schön lange warten.
Also ich bin da nicht so der Fan von, ne? Keine Ahnung, warum man das so oft sagt.
Hast du das jetzt gehört, weil du jetzt auch erkältet warst, Valeria? Beziehungsweise
Nein,
du warst nicht nur erkältet. Oh Gott, oh Gott.
Ja, ich höre mich vielleicht auch noch ein bisschen wack an, Leute. Es tut mir leid. Mich hat's erwischt. Ich hatte ein bisschen Roni.
Roni.
Ich hatte ein bisschen Roni. Mit bisschen meine ich viel Roni. Mich hat's ganz schön zerlegt, ey. Ich war voll keine Isolation, Symptome.
So krass.
Hartnäckige Erkältung hat sich das angefühlt, war natürlich viel mehr als das. Aber ich bin wieder auferstanden, ich kann wieder vor die Tür gehen, ich kann wieder Podcasts aufnehmen. I'm back.
Hat deine Mutter zu dir aber dann auch gesagt, dass es weit besser wird? Oder?
Nein, nein. Okay. Das sagt man doch, glaube ich, eher bei so bei sichtbaren Verletzungen, ne? Also. Und was ich mir auch denke, wenn du eine Narbe davon trägst, dann ist es ja nicht unbedingt verheilt, weil dann siehst du es ja auch noch an der Hochzeit.
Eben.
Das habe ich mir auch gedacht. Naja.
Naja, ist ja auch egal. Gut, dass du wieder zurück bist, Valeria. Ich habe dich ein bisschen vermisst.
Dankeschön. Dankeschön. Ich habe dich auch vermisst.
Hallo auch nette Leute da draußen. Schön, dass ihr wieder unseren Podcast Nähte Mädchen eingeschaltet habt von Das Ding. Und ja, wir freuen uns jetzt mit neuer Energie. Vor allem Valeria freut sich mit neuer Energie in diese Folge rein
ja,
zu
klar.
starten.
So ganz oh Gott, energetisch fühle ich mich noch nicht, Leute. Ey, ich bin noch ein bisschen platt. Aber egal, im Kopf bin ich fit.
Hast du viel Knoblauch gerochen?
Nee, aber weißt du, weil als ich zu meiner Mutter gesagt habe, dass ich einen positiven Corona-Test hatte, hat sie sofort gesagt, du musst viel Ingwer trinken. Ganz
Echt?
Viel Ingwer trinken. Und ich denke mir so, ich trinke seit 10 Tagen Ingwertee. Ich kann das nicht mehr sehen. Es hat mir nichts gebracht.
Es ist witzig,
ja,
weil in Russland, als ich da noch gelebt habe, da kannte ich kein Ingwer. Ich kannte keinen Ingwer. Ich habe das erst jetzt so vor 10 Jahren oder so hier kennengelernt in Deutschland. Ich weiß nicht, ob es da so weit verbreitet ist, ehrlich gesagt, in der Kultur.
Ja. Na, bestimmt mittlerweile jetzt. Aber das weiß ich jetzt auch nicht. Ich weiß nur, dass meine Mutter jetzt darauf schwört. Und egal, was ich
meine
habe,
auch.
Sagt, mittlerweile, da war ich Imbir.
Heißt es so, Imbir? Imbir?
Ich glaube schon.
Okay, cool. Ja, bei mir ist es immer noch der Knoblauch in meiner Familie.
Ah.
Der so heilig
das
ist heilig, um gesund
zu werden.
Der ist
bei mir sowieso in jedem Essen drin, egal was ist. Knoblauch for life.
Ach, geil. Ja, cool. Also während du jetzt krank warst, bin ich mal die Instagram-Kanäle durchgescrollt. Was heißt Instagram-Kanäle? Ich meinte,
welche?
Ich habe meinen eigenen Instagram-Account angeschaut, was da so für Nachrichten reingekommen sind. Weil ich habe die Leute tatsächlich mal in meiner Insta-Story gefragt, ob sie gute Blini-Rezepte haben für mich. Weil ich hatte irgendwie durch irgendwie so ein komisches Kreuzworträtsel in einer Zeitung, habe ich, wo man das Wort Bliné herausfinden musste, bin ich auf den Gedanken gekommen, ich muss Bliné machen, aber ich weiß
was
nicht.
Was stand mehr. Da? In dem Rätsel, russischer Pfannkuchen, 3 Buchstaben.
Russischer Pfannkuchen, 6 Buchstaben.
Ach, 6, Entschuldigung, ich kann nicht zählen.
So, und daneben stand russische Teigware.
Also ich kenne auch nur Bliné.
Ich kenne auch nur Bliné, aber in einem Kreuzworträtsel kann ja nicht nebeneinander 2-mal Bliné rauskommen. Das macht gar keinen Sinn.
Ach so, das war beides da.
Kreuzworträtsel direkt daneben. Und ich so, hä, was ist das? Und dann habe ich versucht, alles mit auch Google und so, habe gegoogelt, habe dieses Kreuzworträtsel gelöst und am Ende kam raus, 6 Buchstaben für russischen Pfannkuchen, Plinse.
Was?
Plinse, eine Plinse. Das Plinse. Ist im okay. Ostmitteldeutschen ein runder Eierkuchen in Pfanngröße. Okay. Und ich dachte, okay, wow, danke Kreuzworträtsel von der Süddeutschen Zeitung. Ja, ein bisschen meinen Kopf verwirrt. Ist ja kein, so gesehen, kein russischer Pfannkuchen.
Nee, und ich finde da übrigens, an dieser Stelle muss nochmal gesagt werden, wer googelt bei Kreuzworträtseln, der schummelt.
Sorry, aber es hätte mich wahnsinnig gemacht. Es hätte mich wahnsinnig gemacht, wenn ich als Russin nicht weiß, was ein russischer Pfannkuchen ist. Ich wäre einfach nach Hause gegangen.
Jetzt haben sie es dir beigebracht, auf jeden Fall. Muss man erst ein Kreuzworträtsel machen, um das zu lernen. Gott, so. Ich habe Sprachfehler.
Genau. Und das hat mich, dann habe ich die Leute gefragt, habt ihr gute Tipps für Bliné? Und tatsächlich haben mir ein paar Leute geschrieben, also eine Julia hat mir geschrieben, sie hat 2 gute Tipps für Bliné. Einmal, ich brauche eine richtige Bliné-Pfanne und die hat sogar eine. Mhm. Sie hat sie aber in Russland gekauft und weiß nicht, ob es die hier auch genauso gibt. Und diese Pfanne ist eine wohl heilig. Wahrscheinlich, ja genau, sie ist wahrscheinlich super, super einzigartig, auch hier in Deutschland, aber wahrscheinlich eine
mit extra viel Fett beschichtet.
Wahrscheinlich, die habe ich natürlich nicht, aber der zweite Tipp von ihr war, für das Rezept, Kefir und Wasser.
Statt
Milch und Wasser wahrscheinlich. Ich kenne das immer auf Milchbasis und Eierbasis, aber das war einfach Kefir und ich dachte so, what? Kefir. Und eine andere Hörerin, Carina, die uns auch unseren Podcast hört, hat mir gleichzeitig auch zu dieser Insta-Story geschrieben, dass sie als Tipp hätte Aladje. Kennst du Aladje?
Nein. Also der Name sagt mir was, aber ich weiß nicht, ob ich es tatsächlich bewusst gegessen habe schon mal.
Ah, okay. Das sind eigentlich Pancakes. Es sind ganz kleine, dünne. Ja, genau. Pancakes. So ganz dünne, feine, wie kleine Bliné eigentlich.
Und dünne? Ich dachte, die wären dick. Okay, nee, gut. Wenn sie dünn sind, wusste ich
die
nicht.
Die dicken sind Sirniki. Kennst du Sirniki?
Nein, das sind alles Worte, die ich nicht kenne, ey.
Oh mein Gott, wir ja. Ich mach dir bald Sirniki und Aladi alles zusammen, damit wir hier...
Oh mein Gott, ich komme vorbei.
Sirniki ist mit Quark.
Finde ich gut.
So,
und du hast es jetzt gemacht?
Ja, und ich habe jetzt diese Mischung gemacht. Ich habe Kefir genommen und Wasser und habe daraus Aladi gemacht. Also kleine Pancakes. Jetzt keine Bliné, keine großen, sondern kleine. Und Valeria, ich sagte, ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber das ist mir gelungen und die waren so fluffig und schön und rund und perfekt und ich dachte, was? Das war so mindblowing. Ich habe die perfektesten Aladje dieser Welt gemacht.
Hey, wie glücklich du gerade bist. Shoutout an dieser Stelle an Julia und Carina war es, oder? Die dir die Tipps gegeben haben.
Ihr habt
Mika auf jeden Fall bereichert und glücklich gemacht. Ich wünschte, ihr könntet jetzt ihre strahlenden Augen sehen.
Ich war wirklich so, der erste Aladje ist von der Pfanne runter und ich so, okay, es sieht nach einem Pancake aus. Wie habe ich das jetzt gemacht? Und dabei sind nur 2 große Zutaten oder 3. Kefir, Wasser, Mehl. Und jetzt, wo wir ganz viel wieder mal über das Thema Essen gesprochen haben, unser All-Time-Favorite-Thema.
Musste sein.
Müssen wir heute mal über was anderes quatschen. Darüber habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht und habe eine Frage der Woche an dich, liebe Valeria.
Ich bin gespannt.
Mir ist aufgefallen, so auch über die ganzen Weihnachtsfeiertage und Silvester und die Festlichkeit mit meiner Family auch, dass wir zu Hause früher irgendwie gar keine Spiele gespielt haben. Also so Brettspiele wie Mensch, ärgere dich nicht zum Beispiel. Mhm. Weil ich war bei der deutschen Mutter von meinem Freund und sie ist das Gegenteil von uns zum Beispiel. Sie hat super viele Brettspiele zu Hause und auch bei vielen, vielen anderen Leuten. Jedenfalls können wir ja gleich mal drüber quatschen, wie das so verteilt ist, so in diesen Kulturen. Mich interessiert aber erstmal die Frage, welcher Spielertyp du bist. Spielst du aus Spaß? Also so Brettspiele oder Games, ne, online oder, weiß ich nicht, Kartenspiele oder sowas. Willst du trollen oder bist du eher die Siegertypin? Also willst immer gewinnen.
Willst du trollen?
Ja, was bist du mit, so ein du aggressiver, schlechte Laune mache und veräppelst die Leute. Veräppelst die Leute mal wieder, schummelst und so und trollst.
Ah, okay.
Also Spaß, okay. Troll oder Siegertyp? Ja.
Okay.
Was bist du?
Boah, sag mal, haben wir noch nie ein Spiel gespielt? Das musst du doch wissen über mich.
Doch.
Wir haben nicht so oft, ne? Ah,
haben wir.
Okay. Aber okay, dann bin ich gespannt, ob du das auch so siehst. Ich würde schon sagen, dass ich spiele, um zu gewinnen.
Ja. Ich wusste, dass du
also
das sagst.
Also ich glaube schon, ich hasse das, wenn man mir Spielregeln erklären muss, weil ich verstehe es meistens nicht. Aber dann ist es mir trotzdem wichtig zu gewinnen. Und ganz oft gewinne ich auch, ohne die Spielregeln zu verstehen. Es ist vielleicht auch meistens Glück oder Zufall, I don't know. Ich bin aber... Es gibt so Leute, die sind so unangenehm im Verlieren. Also weißt du, wenn so eine ganz, sagen wir mal, keine Ahnung, ein super, sowas wie Monopoly, der Klassiker, wo sich die Leute wirklich zerstreiten danach. Ich habe mich auf jeden Fall auch schon mal mit Leuten und Freunden am Abend wegen Monopoly zerstritten. Weil eine Person, die an dieser Stelle nicht genannt werden möchte, die hat extra die Plätze geblockt, ohne sie mir zu verkaufen, obwohl die Person definitiv nicht mehr gewinnen konnte. Und das hat mich einfach wütend gemacht, weil es ihr nichts mehr gebracht hat. Und wenn ich dann quasi mit einer anderen Person zusammenkomme und wir beide gewinnen wollen, dann wird es, glaube ich, tricky. Dann wird es eher so, das kann dann entweder eskalieren, aber dann würde ich trotzdem sagen, dann bin ich die, die dann nachgibt, weil so wichtig ist es mir dann auch nicht.
Okay, aber du möchtest trotzdem immer mal gewinnen.
Ja, natürlich. Warum spielt man sonst?
Ist das irgendwie sowas, wie kommt es überhaupt, dass du immer gewinnen willst?
Ich habe Leistungssport gemacht. Ich muss gewinnen.
Okay, also immer auch ein bisschen mit Druck und immer die Beste sein. Aber Leistungssport hast du ja auch so ein bisschen gemacht mit ganz vielen russischsprachigen Menschen, oder nicht?
Ja, genau. Ich habe also für alle, ich weiß nicht, ob ich schon mal erklärt, bestimmt habe ich schon mal erzählt, aber ich habe ja Synchronschwimmen gemacht, 8 Jahre lang. Da waren auf jeden Fall auch viele russische Synchronschwimmerinnen bei mir im Team. Und naja, wenn man sowas macht, dann macht man das ja auch, um zu gewinnen. Also du machst ja einen Wettbewerb. Wir haben immer trainiert auf einen bestimmten Erfolg. Das ist, glaube ich, schon, es war ja während einer total prägenden Zeit meines Lebens. Von 8 bis 16 habe ich das gemacht. Und in der Zeit formt sich bestimmt auch der Charakter. Das ist jetzt so meine, meine Amateur. Psychologie. Ich erkläre meine eigene Psyche. Ich glaube, deswegen muss ich immer gewinnen, weil ich halt das so kenne. Wenn ich an irgendwas teilnehme, dann macht das für mich keinen Sinn. Einfach nur so dieses Dabeisein ist alles, das ist nicht mein Motto.
Ja, stimmt. So habe ich auch eingeschätzt. Ja. Ja,
bei mir war das ist eher go big or go home.
Ja, voll. Ja, bei mir ist das eigentlich auch immer so. Also ich will auf jeden Fall auch immer überall gewinnen, am besten. Aber das einzige Problem, das ich habe, also ich habe den einzigen Unterschied so zwischen uns beiden, habe ich auch einfach gemerkt, dass du krass Bock auf Brettspiele hast und so Gesellschaftsspiele und dass du voll liebst und da voll aufgehst. Ja. Und bei mir ist das so, muss das sein? Also müssen wir jetzt so ein Gesellschaftsspiel spielen? Und ich muss ehrlich zugeben, Monopoly, na, hast du ja gerade auch angesprochen, ich habe Monopoly letztes Jahr zum ersten Mal gespielt in meinem ganzen Leben. Ich habe vorher noch nie Monopoly gespielt.
Okay, das finde ich ganz schön krass, weil das ist ja schon auch, glaube ich, gerade so in Deutschland Kulturgut, würde ich sagen, neben Mensch, ärger dich nicht vielleicht noch.
Genau.
Also Monopoly ist schon, glaube ich, etwas, was jedes Kind in irgendeiner Form schon mal irgendwo gespielt hat.
Genau, und das ist es eben. Ich habe ja vorhin auch kurz angesprochen, ich hatte das Gefühl immer wenn ich zu meinen deutschen Freunden gegangen bin, hatten sie Regale voll mit verschiedensten Brettspielen. Von A bis Z. Ja. Und dann war das irgendwie so ein Ritual. Okay, lass uns mal hinsetzen und irgendwie auf dem Tisch ein großes Spiel spielen. Also bei denen so gefühlt.
Ja, natürlich.
Ja, aber ich kenne das so nicht. Ich kenne das so nicht.
Gar nicht, oder was?
Gar nicht. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich in der Kindheit mit meiner Familie oder meinen russischen Freunden damals in Russland mich hingesetzt habe und irgendwelche Brettspiele rausgeholt habe. Ich kann mich nicht daran erinnern. Ich weiß aber ehrlich gesagt auch nicht, was ich da sonst gemacht habe.
Ich wollte gerade sagen, was macht man sonst, wenn man nicht spielt als Kind?
Ja, oder irgendwas anderes gespielt. Vielleicht war das eher so Prätke, so Verstecken, so Billo-Spiele.
Ja, das hat man natürlich auch gespielt, so gerade, ne, ich finde ja, wir sind ja auch in einer ganz spannenden Zeit aufgewachsen, also zumindest ich, bei mir war es so, dass ich eigentlich angefangen habe mit so total so Basic-Spielen, weil es halt noch keine Medien gab, also so Brettspiele und auch ganz viel außen sein, auf der Straße sein, mit anderen Kindern sein. Ich weiß noch, wir haben in Nürnberg in so einem eher sozialen Brennpunkt gewohnt und da gab es so einen Hof, Hinterhof, und da waren dann ganz viele Leute, meistens auch mit türkischem Background oder so, und wir haben dann immer ganz viel einfach miteinander gespielt, auch viel Verstecken und keine Ahnung was, und so bin ich aufgewachsen und so dieses an Türen klingeln und kann die rauskommen, die Person,
ja,
und so.
Bei mir auch.
Und irgendwann kam ja dann so der erste Computer, die ersten Gameboys, die erste Playstation, die man hatte, oder Nintendo oder was auch immer man so hatte. Und irgendwie hat sich das dann so bei uns reingecreept. Mhm. Und dann hatten wir auf jeden Fall alle auch einen Gameboy. Wir hatten auf jeden Fall eine Konsole, die hart umkämpft war. Wir haben ganz viel Tekken und sowas gespielt. Ich bin mit zwei Brüdern aufgewachsen. Das heißt, ich, ne, viel so, also so solche Spiele, Autorennfahren, ja, und keine Ahnung was. So, das war für mich auch egal, ne, was es war. Eigentlich das, was es gab, irgendwie im Prinzip Pokémon oder whatever. Und genau, und dann weiß ich noch auf jeden Fall, dass wir sowas wie Halligalli oder so aber auch hatten. Kennst du das? Mm-mm.
Oh, ich kenne Halligalli nicht? Ich muss ehrlich zugeben, ich bin echt so ein anscheinend so Migra-Kind, das nie auch in Berührung gekommen ist mit ja, so Gesellschaftsspielen, auch deutschen Spielen vor allem. Also zum Beispiel, klar, Mensch, ärgere dich nicht, das kenne ich noch. Aber ansonsten, okay, wirklich, also auch mein Freundeskreis ist so eher nicht so spielbehaftet. Und wie gesagt, ich kenne keine deutschen Spiele. Das ist so, und da fühle ich mich natürlich auch mal so ein bisschen ausgeschlossen, weil es heißt ja immer so, ja, sollen wir mal was spielen? Ja, aber
und du denkst dir so, nein, genau, ich will nicht. Und ich wusste ich das nie über dich. Deswegen hast du immer so bescheiden reagiert, wenn wir mal spielen wollten abends.
Ja, weil bei mir ist es immer so, okay, ich spiele mit, aber kannst du mir das bitte erklären von Anfang an, wie das geht? Und da fühle ich mich immer so ein bisschen blöd, weil, I mean, ich bin ja jetzt nicht mehr 12 und mir müssen Spiele erklärt werden. Vielleicht können da ja andere mit auch relaten oder so, die uns zuhören.
Ja, ich weiß gar nicht, irgendwie war das bei uns schon immer so ganz tief verankert, dass alles, also ich weiß auch gar nicht, wir sind ja in so einem Mischmasch aufgewachsen. Ich weiß aber nicht, ob ich jetzt speziell russische Spiele vermittelt bekommen habe. Das einzige russische Spiel, das ich wirklich kenne und lebe und als Kind auch wirklich ganz viel gespielt habe, ist Durak.
Ja,
natürlich.
Das gab es bei uns. Das ist das einzige wirklich coole, einfache, ja, Spiel, was man im Urlaub auch gespielt hat zum Beispiel, ne? Immer überall mitgenommen,
genau,
hat.
Und ich finde auch, mittlerweile kann man verlangen, dass auch nicht russische Personen Durak,
ja,
spielen
und
können,
genau,
müssen.
Genau, und ich mache das immer so, also wärst du jetzt zum Beispiel meine deutsche Freundin, die das noch nicht kennt, würde ich zu dir, und du würdest mich einladen zu einem Brettspielabend und würdest sagen, ja, hast du Bock mal irgendwie das und das zu spielen? Mensch, ärgere dich nicht. Dann würde ich sagen, hast du Lust, Durak kennenzulernen? Und dann würde ich dir das beibringen. Das habe ich schon ein paar Mal gemacht.
Ja, ich habe das auch, und voll oft wissen es aber die Leute. Ich bin dann immer total begeistert davon, wie viele deutsche Leute um mich herum wissen, wie Durak geht, oder es dann, cool, irgendwie auch dann ganz gut finden. Das ist ja für alle, die es nicht jetzt kennen oder so. Durak muss man ganz kurz übersetzen. Das ist ein bisschen schon, ich würde sagen, eher special, dass man ein Spiel, das heißt sowas wie, weiß nicht, was würde ich
Esel,
sagen?
Esel, dumm, Kopf.
Dumm. Es ist halt eigentlich krass, dass man das so nennt, aber der Verlierer ist quasi dumm.
Durak, ja.
So. Und es gilt immer, also man muss quasi seinen Nebenmann angreifen mit den Karten. Das sind ganz normale Spielkarten. Man muss dann sie schlagen, entweder mit derselben quasi Art von Karte, selbe Farbe, selbe, wie nennt sich das?
Farbe, glaube ich. Farbe und
mit der passenden Karte, ja, muss man es schlagen. Oder es gibt auch einen Trumpf, und dieser Trumpf, der schlägt sowieso alles quasi. Mhm. Und man muss dann irgendwie alle Karten loswerden, und der am Ende übrig bleibt, der ist quasi, der hat verloren.
Genau.
Und das weiß ich noch, wir hatten so einen Bekannten von meiner Mutter, der mit uns das wirklich religiös gespielt hat. Es war ihm wichtig, dass wir als russische Kinder verstehen, dass es dieses Spiel gibt und wie dieses Spiel gespielt wird. Und dann wurde es auch ganz abgefahren, weil es gibt ja verschiedene Versionen davon,
ja,
dass man das zum Beispiel schiebt, weiterschiebt, wenn du eine selbe Karte hast. So.
Bitte was neu,
dann
bitte
so,
was neu.
Genau, ja, dass du quasi dann den Angriff abwehren kannst oder mit reinschmeißen oder so.
Bad geht neu.
Und?
Ja.
Ja, genau. Und das ist so ein bisschen wie, ich glaube, das ist wie wenn jeder Uno anders spielt.
Stimmt.
So, ne, so ein bisschen, wobei Uno, glaube ich, spielen die Leute nicht unbedingt anders. Da gibt es, glaube ich, einfach eine Regel. Keine Ahnung. Aber was ich damals auch noch so ein bisschen mitbekommen habe, ich weiß, es ging da sehr viel auch ums Schummeln. Aber es war so wie so ein ungeschriebenes Gesetz. Mhm. Ich erinnere mich noch, Dima war nämlich die Person, hieß die Person, die mit uns gespielt hat. Und er hat immer irgendwie versucht, uns auszutricksen. Und immer, wir als Kinder waren dann so, hä, aber du hast hier noch, du hast zum Beispiel, wenn man auch unaufmerksam ist, dass man eine falsche Karte legt oder sie drunter legt oder so und man tauscht die Karten aus oder man versteckt eine Karte.
Ja, oder man legt so schnell die Karten auf den Tisch, dass du gar nicht checkst.
Und macht sie weg.
Genau.
Genau. Und ich war dann nochmal so, hä, wieso verarscht er uns? Und irgendwann, als ich dann ein bisschen älter war und das mit einer deutschen Person mal im Urlaub spielen wollte, und die Person ist auch mit einer krassen so russischen Community, obwohl die Person deutsch ist, ein Freund von mir, ist mit so einer russischen Community aufgewachsen, kannte das und meinte dann zu mir auch, ja, das ist doch so ein Spiel, da wird ja auch so Schummeln mehr oder weniger gern gesehen.
Ach.
Und ich so, oh, stimmt. Da musste mir erst ein Deutscher erklären, dass Durak gespielt wird, weil es quasi so Teil des Spiels ist, irgendwie die Sachen so zu schummeln. Also es ist ja nicht unbedingt so in den offiziellen Regeln, yeah, aber es machen tatsächlich so viele Leute, so habe ich das zumindest auch wahrgenommen, dass es quasi normal ist, auch zu schummeln.
Okay.
Und deswegen glaube ich, dass man quasi, dass wir das so, oder dass ich zumindest danach auch kein Problem hatte, hier und da mal zu schummeln.
Okay.
Bei anderen.
Alle, die mit dir gespielt haben, wissen Bescheid.
Ja. Und dann habe ich schnell gemerkt, dass es in Deutschland überhaupt nicht gern gesehen ist, wenn man schummelt. Und dass man dir das wirklich übel nimmt.
Ja.
Wirklich sehr, sehr, ja, sehr übel nimmt, wenn du in irgendeiner Form versuchst zu bescheißen, ja, oder zu schummeln. Das ist hier wie so, du hast deine Ehre einfach irgendwie verloren, ja, wenn du das machst und erwischt wirst.
Das
stimmt. So. Das weiß ich noch, dass ich dann irgendwann gemacht habe, okay, dann sollte ich wahrscheinlich lieber nicht schummeln.
Egal, ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen, das mit dem Schummeln. Also wir haben immer natürlich sehr, sehr gewissenhaft und ehrlich gespielt, glaube ich, mit meiner Familie zumindest. Aber ich weiß auch, mein Opa, ne, der hatte Regale voll mit super vielen Stapeln Karten für alle Fälle, sodass wir alle immer Durak spielen können. Wir haben Durak immer, du kannst es ja, das ist ein super cooles Kartenspiel, einfach um im Urlaub zu spielen, im Bus.
Bisschen wie Mau Mau, würde man sagen, jetzt in Deutschland. Gibt's Mau Mau, das ist so das Go-To-Kartenspiel.
Stille.
Genau. Mit dir kann man nichts anfangen.
Aber was ich zum Beispiel bei Durak auch kenne, also das ist mir aufgefallen bei meinem Onkel aus Russland, bei meinem Papa, bei meiner Mama, bei so ein paar russischen Freundinnen, so die hatten so ein krasses Pokerface beim Spielen.
Ja,
ne?
Voll.
Weil du wirklich, die sind so ernst und also die haben immer nur ein Gesicht, es gibt kein Lächeln, es gibt aber auch kein Aufregen oder keine krassen Emotionen, sondern Russen,
nee, es geht ja auch
so
um alles. Es geht um deine Ehre so,
genau,
in dem Moment. Ne? Du musst natürlich Pokerface bewahren.
Genau. Und da wird halt einfach gespielt durch. Es gibt keine Fragen, oft auch total im Stillen. Ne? Also man spricht auch nicht miteinander. Und was ich so als Vergleich so ein bisschen gemerkt habe, so bei deutschen Freunden habe ich immer das Gefühl gehabt, die regen sich so total gerne laut auf und sind so ernst beim Spiel. So, und wollen irgendwie so ein bisschen, sind ein bisschen emotionaler als Russen und Russen.
Ich meine, ich kann das jetzt nicht auf Spiele übertragen, weil ich das nicht weiß. Dafür habe ich mit zu wenigen russischen Menschen, glaube ich, schon mal gespielt oder so. Aber ich weiß, dass es eher in der U-Bahn auch so ist. Also ich weiß nicht, ob das irgendwie damit vielleicht auch was zu tun hat. Aber ne, in St. Petersburg, wenn du in die U-Bahn gehst, das hat mich als Kind immer so fasziniert. Da ist ja Totenstille in der U-Bahn.
Echt?
Niemand
Stimmt,
redet miteinander.
Du hast recht.
Ja. Es ist total wahnsinnig, weil es ist ja, also die U-Bahn in St. Petersburg schaut ja aus manchmal wie so ein Museum. Es sind richtig viele Menschen. Du musst ja auch ganz, ich finde, es ist voll das Erlebnis, wenn man mal in Russland ist, in St. Petersburg. Du fährst ja extrem weit runter.
Ja, oder Moskau.
Also du fährst ja so lange, genau, und du fährst ja so lange runter. Es ist zum einen relativ schnell. Als Kind, weiß ich noch, hatte ich immer Angst, auf diese Rolltreppe zu gehen. Und dann fährst du ja so lange runter, dass auch mittlerweile so, da kommt dir Werbung entgegen und so. Du fährst ja wirklich mehrere Minuten,
ja,
runter, gefühlt. Und genau, und dann steht man da so am Gleis und dann geht man irgendwann in diese überfüllte U-Bahn und da ist mucksmäuschenstill. Da passiert gar nichts.
Geil, das.
Niemand redet miteinander, niemand sagt was, auch wenn man sich kennt und so. Und irgendwie so diese, das hat mich damals immer so fasziniert, weil ich das so noch nie irgendwo anders so gesehen oder erlebt habe. So laut es quasi außen ist, so still ist es auf einmal in der U-Bahn.
Du hast recht. Und was meinst du, woran das liegt?
I don't know. Ich weiß es wirklich nicht. Vielleicht, keine Ahnung. Es ist so, das ist irgendwie so auch ein unausgesprochenes Gesetz, dass man nicht laut ist.
Ja, genau.
Zumindest habe ich das so wahrgenommen.
Ja, vielleicht. Vielleicht, du hast recht.
Vielleicht überträgt sich das ja auch generell auf mehrere Stimmungen, kann ich mir vorstellen, wenn es um was geht.
In der U-Bahn müssen die Leute zum Ziel kommen. Beim Kartenspiel müssen die Leute gewinnen.
Ja, ach, ja, vielleicht.
Ah, ja, Durak, genau, Durak. Also das kennt man so. Und dann, was natürlich ganz groß bei uns geschrieben wurde immer, war Schach.
Okay,
hast du Schach gespielt mal?
Nee, ich kenne die Regeln nicht. Ich bin absolut raus, was Schach angeht.
Ja, mein Opa hat mir das beigebracht und meinem Bruder. Mein Vater kann das von seinem Papa. Und so wird das von Generation zu Generation übertragen. Mein Cousin, meine Cousine können das. Die Freundin von meinem Bruder kann das so ein bisschen.
Boah, krass.
Also jeder hat, Schach in Russland gehört ja zur Kultur einfach dazu. Die ganzen größten, bekanntesten Schachspieler so kommen daher so ein bisschen. Jetzt hat sich das ein bisschen gewendet, aber ich fand auch deswegen total spannend, letztes Jahr das Damen-Gambit zu gucken. Die Serie.
Ja, Queen's Gambit auf Netflix.
Die da in Moskau gegen so hohe Schachspieler versucht hat anzukämpfen.
Ich weiß noch, ich glaube, das hat man mir versucht beizubringen, bestimmt auch mehrmals, aber das ist so ein Spiel, das habe ich nicht verstanden. Das war mir dann zu kompliziert, ehrlich gesagt.
Ich liebe das Spiel voll. Und ich habe die Freundin von meinem Bruder gefragt, was sie so in ihrer russischen Familie für Spiele gespielt hat, weil ich wollte auch mal wissen, ob das bei anderen Familien auch so war, dass man halt kaum Brettspiele gespielt hat. Und sie hat mir heute noch eine Sprachnachricht geschickt und gesagt, tatsächlich hatten sie auch nur Durak, Schach und Schaschki. Also diese russische Dame und Ruske Lotto. Also wie russisches Lotto ist auch irgendwie so ein Kartenspiel.
Russisches Kenn Lotto. Solange es nicht russisch Roulette ist.
Das glaube ich nicht.
Der Witz musste jetzt einmal sein bei dem Thema, es tut mir leid.
Stimmt.
Ich finde es spannend, weil ich glaube, so richtig ins Spielen gekommen bin ich aber gar nicht so als Kind, sondern eher so als Erwachsene dann. Oder wenn man dann so anfängt, weißt du, so zu feiern, auch mit seinen Freunden. Trinkspiele sind ja in Deutschland mega das Ding. Also keine Ahnung, ob ich jemals damals irgendwie einen Abend hatte, wo mal kein Trinkspiel gespielt wurde.
In meinem Freundeskreis null. Gar nicht.
Was?
Wir haben nie irgendwelche Spiele gespielt. Wir saßen den ganzen Tag Abend einfach nur rum und haben gelabert und Musik gehört.
Spannend. Ja, bei uns war das echt ganz, ganz, also auch so, ne, Waterfall, auch mit Karten und so und mit Brettspiele wurden umfunktioniert und weiß ich nicht was. Also da haben wir auf jeden Fall, das war so ganz Standard. Jemand kommt zu dir und du spielst einfach dieses Spiel. Und wir haben jetzt auch ein deutsches befreundetes Pärchen, wo wir zum Beispiel jetzt auch Silvester verbracht haben. Auch da, also wir haben stundenlang einfach durchgespielt, komplett an Silvester. Gab jetzt auch dieses Jahr ja nicht so viel anderes zu tun, aber das ist, glaube ich, echt bei vielen Leuten ganz, ganz, ganz normal, wenn man sich abends irgendwie zusammensetzt, dass man da auf jeden Fall irgendwas spielt. Und ich war ja aber auch in meinem Nebenjob während des Studiums oder danach so ein bisschen, war ich Spielleiterin für so Exit-Game-Rooms.
Wie geil, also das war, hast du mir mal erzählt.
Ja, ich war quasi die Leute in solchen Escape Rooms gecoacht hat und so ein bisschen denen die Regeln erklärt hat und denen Tipps gegeben hat und so. Also irgendwie, war das für mich schon immer so, ich finde Spielen ist toll. Das macht Spaß.
Ich will immer nur Durak spielen. Ja. Ich will nichts mehr spielen.
Ja, so zum Beispiel Urlaubs, was ich auch lustig finde, das habe ich auch erst gelernt mit meinen deutschen Freunden. Wenn wir im Urlaub waren oder so, da spielen immer alle sehr gerne Wizard oder Uno. Und meine kleinen Geschwister, die sind gerade absoluter Fan von Werwolf. Werwolf,
ah,
kennst
doch,
du das?
Das habe ich mal
das
gespielt.
Wollen sie gerade immer spielen, wenn wir zu Hause sind. Ja, das ist so ein, alle machen die Augen zu und dann gibt's irgendwie Leute, die Werwölfe sind und dann gibt's Leute, die irgendwie keine Ahnung was sind und dann muss man irgendwie Leute töten und dann muss man herausfinden, wer ist und so. Genau, das ist etwas, was wir jetzt irgendwie, aber das ist auch gerade so das erste Mal, dass wir dann wirklich am Tisch sitzen und die Familie spielt was.
Siehst du?
Aber ich weiß auch zum Beispiel, es funktioniert aber nicht so gut bei uns. Also wir haben das als Familie wirklich, man muss auch dazu sagen, vielleicht war es ein bisschen, jetzt wo ich so drüber nachdenke, weißt du, warum das bei uns nicht wirklich Teil der Familie war? Weil wir generell, und jetzt weiß ich nicht, ob das was Russisches ist oder etwas sehr Individuelles von uns, dieses geregelte, man sitzt zusammen an einem Tisch und man isst zusammen, das kenne ich nicht. Stimmt. Ich bin nicht so aufgewachsen, dass wir zusammen auch nur ansatzweise ein Gericht gegessen
haben. Du hast recht.
Also es war für uns voll normal, dass jeder von uns sein Essen irgendwie gehabt hat, bekommen hat, sich entweder in sein eigenes Zimmer gesetzt hat oder vorm Fernseher oder halt alleine schnell oder schnell aus dem Topf. Also es war wirklich, es gab keine Struktur bei uns mit, wir haben nie geregelte Essenszeiten gehabt. Also wir hatten nie dieses, jetzt gibt's Frühstück. Ich glaube, Frühstück gab es sowieso fast nie, weil wir meistens auch gar nicht gern gefrühstückt haben. Mittagessen sowieso nicht und abends gab es halt irgendwann was zu essen, wenn man halt hungrig war. Also es war sowas total Individuelles. Das heißt, so dieses Perfekte, man sitzt am Essenstisch total. Und redet so darüber, wie war die Schule und so. Never heard of it. Ich kenne das nicht. Ich bin nicht so aufgewachsen. Nicht.
Vielleicht ist es, wie du schon sagst, was Individuelles, aber kenne ich auch nicht. Und von früher auch, so wenn ich so zurückdenke, jeder hat genau gegessen, wann er wollte. Es gab nie so.
Ich kenne es halt von den deutschen Leuten schon eher.
Genau,
ne?
Bei den Deutschen ist dieser Termin schon da. Jeden Sonntag um 16 Uhr gibt es erstmal Pfannkuchen bei der Oma, bei dem Opa. So, ne? Das kenne ich nicht.
Ja, ich kenne das auch, wenn ich dann bei deutschen Freundinnen war, aus dem Verein zum Beispiel, dann habe ich die immer so ein bisschen beneidet, weil ich dann dachte, oh Mann, wie cool.
Ja.
Wie cool, dass ihr irgendwie alle so am Tisch sitzt und zusammen frühstückt und so. Und ich habe das bestimmt auch mal meiner Mom gesagt. Und jetzt versucht sie es auch so mit den Kleinen. Aber es ist ein bisschen so, es ist nicht so drin bei uns. Und es ist auch voll okay. So rückblickend, glaube ich, ist es auf jeden Fall voll okay, dass das so war, wie es war. Und ich glaube deswegen, wenn wir dann irgendwie mal im Urlaub oder so zusammen sind oder bei irgendwelchen Feiern und dann spielen wir, dann ist das immer so komplett, das atmet immer aus. Dann nervt es immer, dass eine Person darauf nicht kommt und dann regt sich die Person auf und dann ist die Person gelangweilt. Ja. Das klappt bei uns einfach nicht.
Aber bei uns ist mir das auch eingefallen, war das so, dass wir wirklich ständig, wir konnten ewig lang reden. Jeder mit jedem quatscht, erzählt Geschichten, erzählt irgendwelche Stories oder es gibt auch mal kurz Stille und Pause und es wird gar nicht gesprochen, wird irgendwie in so ein Buch reingeguckt oder eine Zeitschrift oder die da irgendwo rumliegt oder so.
Ja, so Stille kenne ich nicht bei unserer großen Familie, aber auch bei uns ist eher dann lieber reden als irgendwas spielen, weil wie gesagt, das geht bei uns echt auch immer im Chaos unter. Aber an dieser Stelle möchte ich noch ganz kurz einen Funfact droppen. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber Tetris ist ja so ungefähr das bekannteste Computerspiel ever. Das kommt aus Russland. Ich fand das immer total faszinierend, dass quasi eines so, das hat mich immer so, kennst du das, wenn man so eine Sache kennt von einer Sache, die so einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft hat oder so popkulturell oder so wie Tetris. Und dann ist man so weirdly stolz drauf, dass es aus Russland kommt, weil man halt nicht so viele krasse Sachen, die irgendwie Teil der Popkultur sind, mit Russland verbindet. Und dann ist das immer so ein Angeberwissen, dass man sagt, ey, wusstest du? Tetris kommt übrigens aus Russland. Das fand ich dann immer total, total cool, als ich diesen Fakt herausgefunden habe. Was ich aber irgendwie ein bisschen sad fand, muss ich nochmal ganz kurz an dieser Stelle sagen. Die Person, die das erfunden hat, das Spiel, die hat es zum einen, was ich schon sehr bemerkenswert finde, aus Langeweile erfunden. Was ich noch ein bisschen trauriger finde, ist, es hat nicht der ihm gehört, sondern irgendwie hat, wie heißt denn der? Ich habe mir das irgendwo mal aufgeschrieben. Alexei Paschitnov. Paschitnov, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Alexei Paschitnov, der hat quasi für irgendwie eine russische Akademie oder sowas gearbeitet. Das heißt Akademie der Wissenschaften. Und deswegen hat das Spiel dem Staat gehört und deswegen hat er super viele Jahre kein Geld damit gemacht.
Ach.
Also der hat quasi nichts an diesem Spiel verdient. Und irgendwann ist er wohl irgendwie in die USA ausgewandert und dann hat er irgendwie da bei Microsoft gearbeitet als Spieledesigner. Und irgendwann, ganz viele Jahre später, hat er erst angefangen daran zu verdienen, als alle Lizenzen irgendwann abgelaufen sind. Also es gab irgendwie so ein Lizenzdurcheinander und ich finde das immer ein bisschen zart.
Weil das dem russischen Staat gehört hat. Nee, wie war das?
Ja, irgendwie so. Also es ist eine komplizierte Geschichte, wie das mit den Lizenzen dann war. Es gab dann so ein Hin und Her und Leute haben es dann versucht zu vermarkten. Und dann gab es ja auch, der Soundtrack hat, glaube ich, auch ganz viel dazu beigetragen, dass es nochmal so erfolgreich wurde. Das ist übrigens auch ein russisches Lied. Und das war tatsächlich dem Programmierer sogar peinlich, das Lied. Weil der wollte nicht, dass das Lied und Russland damit assoziiert wird.
Okay.
Das habe ich irgendwo mal gelesen.
Ah, Wahnsinn. Ich muss nur an diese Gelder denken, die vom russischen Staat kommen oder nicht kommen. Meine Eltern haben ja auch beide an einer Musikschule gearbeitet, an einer staatlichen russischen Musikschule und da teilweise gar kein Geld am Ende des Monats ausgezahlt bekommen. Das war so eine,
das ist schon ein bisschen wahnsinnig. Das kann man sich so nicht so vorstellen. Aber ich finde es immer so krass, wenn so Erfolgsgeschichten darauf zurückgehen, dass eine Person quasi nichts davon abbekommen hat. Und dann, obwohl sie halt maßgeblich dafür verantwortlich war oder halt die Erfinder oder der Erfinder, die Erfinderin der Sache war.
Tetris. Ja, Tetris. Oh, Tetris, so es war so witzig. Tetris, als ich 2019 in Russland war, war es mir auch ein bisschen auch so langweilig bei der Reise. Also was heißt langweilig? Man saß ja auch lange im Bus oder irgendwie in der Bahn und es hat irgendwie lange Strecken zurückgelegt. Und dann habe ich an so einem Kiosk am Bahnhof von, weiß ich nicht, Gelendzhik, das ist ein kleiner Kurort am Schwarzen Meer,
okay,
habe ich Tetris gekauft. Also wirklich dieses alte Gerät, uralte Gerät, irgendwie für 90 Cent oder so umgerechnet.
Was für ein Gerät?
Hä, kennst du das nicht? Tetris?
Das Gerät Tetris kenne ich nicht, nein. Was ist das?
Ich dachte ja, weil Tetris ist ja eigentlich ein Spiel, ne?
Mhm.
Wo hast du das gespielt?
Auf dem Gameboy beispielsweise.
Okay, du hast es auf dem Gameboy gespielt.
Als es dann
gespielt.
Irgendwann über Nintendo, glaube ich, so groß geworden ist. Und ich glaube, ich habe es definitiv auf dem Gameboy gespielt.
Okay, ich hatte dafür aber ein extra Gerät.
Was?
Das war kein Gameboy, das war ein Retro Classic Tetris Handheld Ding.
What the fuck? Warte mal.
Und zwar gab es da in der Mitte so verschiedene Knöpfe. Also links gab es oben, unten, links, rechts. Ganz rechts gab es den Knopf, ist wie so ein Enter-Knopf, glaube ich. Und oben war so ein ganz kleiner Mini-Bildschirm, wo du wirklich nur Tetris
fuck?
Gespielt hast.
Das schaut aus wie so ein also Fake-Gameboy im Prinzip.
Das gibt es auch für 8 Euro zu kaufen gerade überall. Also, ich wollte jetzt keine Werbung machen, aber ihr wisst Bescheid.
Konnte man einfach kaufen?
Du konntest es einfach kaufen, dann konntest du auch Kubik okay. Rubik, wie heißt das?
Ja, Cube, so Rubik, ein Rubik's Cube.
Rubik's Cube konntest du auch kaufen da an der Stelle, am Kiosk und so, für super wenig Geld. Krass. Und dann habe ich auch Tetris einfach da gezockt. Leute, witzig. Alle, die irgendwie einen postsowjetischen Hintergrund haben oder aus Russland kommen, ihr wisst, was ich meine, was für ein Gerät das ist. Tetris,
ich nicht.
Mein
ich
Gott.
Ich wusste das jetzt nicht. Aber es schaut auf jeden Fall sehr schön trashig
nostalgisch.
Aus. Nostalgisch. Nostalgisch ist das richtigere Wort.
Trashig auch, ja. Aber Aber jetzt muss ich auch an ein anderes Gerät denken, das auch typisch aus Russland kommt. Oder tatsächlich eine Kopie ist von Nintendo. Dandy.
Dandy. Das Wort sagt mir was. Das muss ich jetzt auch nochmal googeln, um zu gucken, wie es ausschaut.
Dandy ist so eine Spielkonsole. Ist so ein riesen Brocken, das du auf den Boden früher gestellt hast. Es war so grau oder schwarz aus Plastik. Und du konntest in die Mitte eine Karte, eine dicke Plastikkarte reinstecken. Cartridge oder so heißt es auf Russisch.
Ja.
Und da habe ich immer, oh mein Gott, hatte ich nicht zu Hause früher, sondern ich bin in Russland immer zu meinen Nachbarn nach unten gegangen, weil ich gehört habe, dass die Dandy haben. Und habe da bei denen das erste Mal Mario gespielt oder da gab es auch das Spiel Danchiki. Da sind so kleine Panzer rumgefahren und haben so Wände.
Ja, ganz normales Spiel für
zerbombt.
Kinder auf jeden Fall.
Genau, oder man konnte auch so ein paar Enten abschießen. Da war so ein Spiel Utki. Und so weiter. Und das war wirklich, das ist so ein Abklatsch von Nintendo und bei Wikipedia steht auch, sie ist ein nicht lizenzierter Klon des Nintendo Entertainment System, das allerdings in Russland auch nicht offiziell angeboten wurde, aber wurde anscheinend trotzdem verkauft.
Ja, weiter unten sehe ich auch, dass es quasi taiwanesisch ist. Taiwanesische Hardware.
Ah, okay. Hier jedenfalls
spannend, ne?
So eine Videospielkonsole war super witzig. Und
krass.
Fun Fact, ich habe es meinem Freund erzählt,
ja,
dass ich das früher gezockt habe und dass ich das geliebt habe und dass ich dieses Nostalgiegefühl irgendwie voll feier. Und er hatte mir das vor 2 Jahren zum Geburtstag geschenkt.
Oh, süß.
Er hat ernsthaft dieses alte Ding bei eBay, bei irgendeinem privaten Anbieter so für rund 70 Euro oder so gekauft. Wahrscheinlich
was?
Zu teuer.
Hast du es seitdem jemals gespielt?
Einmal, wie das immer so ist.
Aber der Gedanke war süß, sagen wir es so.
Das ist alles komplett verpixelt, das glaubst du gar nicht. Du siehst das Spiel gar nicht, es ist nur ein reiner Pixelbrei. Aber es ist immer noch geil, auch die Musik von Super Mario und so, habe ich immer voll gefeiert.
Bevor wir jetzt aber hier noch mehr länger in unsere Nostalgie-Spirale abdriften, yes, möchte ich mit dir noch einen Jetzt-Talk teilen, beziehungsweise eine Sache, die mir persönlich passiert ist, die gleichzeitig aber ein großes Ding im Netz zumindest eine Weile war und mir dann auch zufällig begegnet ist, jetzt vor kurzem. Und zwar, du kennst es vielleicht, diese DNA-Test-Kits. Kennst du das?
Nur mal gehört.
Es gibt verschiedene Anbieter zu diesem Thema: MyHeritage, Ancestry, 23andMe. Sie alle machen ungefähr das Gleiche. Du kannst irgendwie in so ein Röhrchen spucken oder ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Und dann wird deine DNA analysiert und dann gibt es quasi eine Art Herkunftsforschung. Also, das heißt, dann wird in ein Labor dieses Ergebnis geschickt und dann wird quasi in deinem Stammbaum herausgefunden, woher du kommst. So ganz weit nach hinten. Mhm. Und dann kann zum Beispiel ein Ergebnis so ausschauen, dass da steht 34,8% Engländer, 32% Mitteleuropäer, 19% Skandinavier, 10% Osteuropäer, Balkanbewohner 2,7% oder so. Das kann so ein Ergebnis sein. Und denkst du dir, boah krass, ich komme irgendwie aus dem Balkan und keine Ahnung was. Und dann gab es so eine Weile ganz viele Leute, die dann so Videos gemacht haben. Es gab so einen riesen Hype. So, oh mein Gott, ich bin eigentlich Russin? Fragezeichen.
Genau, ich glaube, daran kann ich mich erinnern, an diesen kurzen Hype.
Ja, ja, genau.
Das habe ich noch im Kopf.
Genau, und das gibt es jetzt gerade wieder. Also es gibt Leute, die auf jeden Fall, ich habe auf TikTok so ein Product Placement gesehen, da hat jemand diesen Test gemacht und hat halt quasi so eine bezahlte Werbung damit gemacht, weil das irgendwie immer noch so ein Ding ist. Und das geht auch gerade noch nicht so richtig zurück. Der Hype ist vielleicht nicht mehr so groß, aber es ist auf jeden Fall noch da. Und ich weiß noch, ich fand das damals spannend. Da habe ich das gesehen und habe mir gedacht, oh, natürlich würde ich jetzt irgendwie auch gerne herausfinden wollen. Aber irgendwie fand ich das auch schon damals nicht so, ich habe dem nicht so getraut irgendwie, wollte ich da auch nicht so unbedingt.
Genau, das wollte ich gerade fragen. Also zum einen frage ich mich gerade, funktioniert das wirklich? Weil es klingt irgendwie so ein bisschen banal für so ein komplexes Thema. Und andererseits ist es so, ist irgendwie so spooky, unheimlich. Irgendwie.
Genau, ich find's auch unheimlich. Also ich habe es damals auch hauptsächlich nicht gemacht, weil ich dachte, ich will es vielleicht auch gar nicht wissen. Ich weiß gar nicht, ob ich das wissen will. Aber was ändert das im Endeffekt? Also was ändert das?
Ich verstehe nicht, wie das funktioniert.
Genau, das erzähle ich dir gleich, weil meine Mutter, ich hatte vor kurzem Geburtstag.
Happy Birthday nachträglich.
Dankeschön, Dankeschön. Ich wurde ein Jahr älter.
Okay, das ist ja schon lang vorbei. Aber trotzdem.
Nee, weißt du, was mein Lieblingslied ist? Es hat mir eine Person über Sprachnachricht vorgesungen und ich bin fast ein bisschen dahin geschmolzen. Hier von Krokodil Gerne. Sajelinja, Dinastinja, Dolgoraska, du.
Warte mal, wie geht es? Sajelinja, Dinastinja, Dolgoraska,
du. Genau.
Oh, du kennst es auch.
Oh Gott, ich liebe das. Das ist mein absolutes. Ey Leute, wenn ihr in irgendeiner Form russische Kinder, Comics, was auch immer gesehen habt, wenn ihr Krokodil Gerne nicht kennt, what are you doing with your life?
Und Chiburashka,
das müssen wir mal anders nochmal genauer besprechen, so russische Comics. Aber auf jeden Fall, genau, das fand ich so sweet, weil ich finde diesen Song von diesem Krokodil, das irgendwie auf so einer auf so einem Akkordeon spielt, das ist so herzzerreißend schön. I love it. Das hat mir jemand vorgesungen vor kurzem, also jetzt an meinem Geburtstag und ich war so, oh Gott, I love it. Okay, aber kurzer nochmal zurück zum dazu zu kommen. Ich hatte Geburtstag. Meine Mutter ruft mich an und sagt so, ja, ich habe dir jetzt ein Geburtstagsgeschenk losgeschickt und du weißt überhaupt nicht, was da jetzt kommt. Du kannst dir gar nicht vorstellen und so. Und ich war so, okay, ich habe immer Angst, wenn meine Mutter das macht, weil meine Mutter ist so jemand, liebe Grüße, falls sie das gerade hört, Mom, спасибо тебе. Aber genau, sie meint es meistens zu gut mit dir. Also sie überkompensiert dann sehr oft manche Situationen. Es hat mich schon in die Bredouille das ein oder andere Mal gebracht. Also sie hat einfach ein anderes Verständnis davon, was ich gut finde, als ich.
Und, also wenn sie dir... Ja.
Sie hat mir auf jeden Fall so ein DNA-Test-Kit geschickt zum Geburtstag.
Wahnsinn. Ich hätte auch nicht gedacht, dass man das verschenken kann. So.
Ja, klar kann man. Also es ist dann natürlich meine Entscheidung, ob ich es wirklich mache oder nicht. Aber es ist ja auch eine sehr persönliche Sache. Und ich finde, sowas zu verschenken ist so dieses... Also Eigentlich, ich sollte doch ja selbst entscheiden, ob ich das will oder nicht. Ich finde das als Geschenk bekommen, finde ich unglaublich irgendwie so strange. Weil jetzt, dann war ich halt in so einer Situation, ich musste ihr sagen, Mama, ich will das nicht machen eigentlich. Und gleichzeitig will ich sie natürlich nicht verletzen, weil sie hat sich so gefreut, dass sie mir so ein tolles Geburtstagsgeschenk gemacht hat. Und ich dachte mir nur so, oh nein, aber ich kann auch nicht mit der Lüge leben, weil ich kann ja nicht so tun, als ob ich muss ihr ja sagen, ob ich das Ergebnis mache oder nicht oder was rauskommt oder nicht. Und dann habe ich mal so ein bisschen geforscht, ob ich es überhaupt machen soll oder nicht und was da überhaupt da so dahinter steckt. Und ich habe zum Beispiel einen Artikel von einem Internet Health Report gefunden, der hat den Titel 23 Gründe, deine DNA nicht auf den Grund zu gehen.
Ey, fängt ja schon gut an.
Also zum einen ist es in manchen Ländern verboten, zum Beispiel in Frankreich kannst du eine Geldstrafe von bis zu 3.700 Euro irgendwie kriegen, wenn du so einen Test machst, weil es super viele Leute gibt, die das machen und sich dann beschweren, weil du da richtig krasse, zum Teil traumatisierende Sachen herausfinden kannst. Zum Beispiel, dass du mit deiner Familie nicht verwandt bist oder so. Ne? Kann ja sein, dass du irgendwelche Familiengeheimnisse aufdeckst. Wow, also das Ding funktioniert zu einem gewissen Grad. Und ich kann dir mal ein paar Sachen vorlesen.
Ja.
Hier steht sogar, also Testergebnisse können durchaus einen Aufschluss über die eigene Gesundheit geben. Also zum Beispiel, ob du irgendwie, was du für genetisch bedingte Krankheiten haben kannst oder nicht. Ich glaube, in Deutschland darf man dir das so nicht sagen, wenn du nicht zu einem Arzt gehst. Aber in anderen Ländern kann man das dadurch zum Beispiel herausfinden. Und das kann aber auch sein, dass diese Ergebnisse gar nicht stimmen. Also die hatten zum Beispiel mal so einen Test, da hat ein Unternehmen 2018 eine DNA-Probe von einem Labrador, von einem Hund da reingeschickt und die haben das halt nicht verstanden und haben denen trotzdem ein Ergebnis geschickt. Also so richtig gut kontrolliert scheint es nicht immer zu sein. Anscheinend sind die Abstammungstests ungenauer, wenn man keine europäischen Wurzeln hat. Also die DNA-Analyse, die basiert wohl auf dem Vergleich mit anderen Proben, die es schon gibt. Und das wird halt oft von Menschen mit europäischer Abstammung gemacht und deswegen ist es halt nicht so aussagekräftig, wenn das Menschen machen, die außerhalb von Europa kommen. Dann ist es da, steht da zum Beispiel, dass diese Ergebnisse oft für rassistische Zwecke missbraucht werden. Also zum Beispiel, da geht es dann darum, wie rein deine Rasse ist und so. Also ist ja vollkommener Quatsch. Ich mache gerade Anführungszeichen, weil das es so nicht gibt. Rasse aber es gibt dann so auf rechtsextremen Webseiten und so gibt es diese Werte. Oder da geht es dann auch darum, dass du die Anonymität deiner Familienmitglieder aufs Spiel setzt. Also wenn du deine eigene DNA in die Hände von Unternehmen gibst, riskierst du, dass deine Verwandten, ob du sie jetzt kennst oder nicht, gegen ihren Willen auch identifiziert werden können.
Aber sag mal praktisch, wie das geht? Was verschickst du denn da? Also wüsste jetzt nicht, wie ich jetzt meine DNA irgendwohin, wo kriege ich die her? Aus den Fingern? Muss ich meine Zellen rausschneiden?
Nein, aus der Spucke.
Ach so, oh.
Also hier steht, was passiert genau mit einer Probe? Du gibst deine Spucke ab und im Labor wird das Erbgut aus den Zellen isoliert und mittels sehr genauer Verfahren die Abfolge der chemischen Buchstaben wird dann gelesen, aus denen alle Gene aufgebaut sind. Und dann durch Vergleiche der Buchstabenabfolge lassen sich dann unterschiedliche Gene und Veränderungen in diesem Gen genau erkennen. Genetiker warnen aber davor, dass die Ergebnisse nicht unbedingt ernst genommen werden sollen, weil diese Tests analysieren ausgewählte DNA-Segmente und gleichen sie dann mit Referenzdaten ab, steht hier, also das ist jetzt alles sehr bla bla, aber für enge Verwandtschaftsverhältnisse bis zu einer Cousine vierten Grades etwa kann das sogar noch ganz gut funktionieren. Wenn es dann allerdings darum geht zu erkennen, wo genau die eigene DNA in der Vergangenheit unterwegs war, wird es dann schwierig. Man kann nämlich nur sehen, wo bestimmte Varianten wie häufig vorkommen und so zuordnen, welche Regionen das eigene heutige Genom wie sehr entspricht, wenn man das jetzt versteht. Aber zum Beispiel gibt es hier einen, der heißt Professor für evolutionäre Genetik an einem University College London, Mark Thomas, der sagt im Guardian, dass die Aussagekraft der Tests so ein bisschen wie so die von Horoskopen sind. Also der glaubt da nicht so richtig dran.
Und jemand anders macht damit ganz viel Geld.
Ja, sowieso. Die Datensache ist auch super tricky. Also ich kann das bestimmt auch jetzt nicht in der Gänze so komplett alle kritischen Sachen, vielleicht aber auch, wie es auch funktioniert, kann ich euch jetzt nicht ganz irgendwie so verständlich in einer kurzen Podcast-Folge erklären. Aber ich fand das schon crazy. Also vor allem, man kann ja schon zu einem gewissen Grad anscheinend herausfinden, wer so mit dir verwandt ist und so. Aber du weißt ja zum Beispiel gar nicht. Manchmal werden dann Familienschicksale aufgedeckt, steht hier auch. Oder du bist ja im Prinzip, was steht hier noch, die Anonymität ist halt irgendwie zum Beispiel von so Samen- und Eizellenspendern, könnte dann irgendwann einfach gar nicht mehr, könnte es dann nicht mehr geben, weil man kann dann herausfinden, wer der Vater oder was auch immer ist, ne? Mhm. Genau, dann steht hier vor allen Dingen, ist halt ganz krass, wenn man sowas macht, weil du bist das Produkt in dem Moment. Weil dieser genetische Code, den du hast, der ist ja total wertvoll.
Ja,
weil
total.
Man kann dich total, anhand von deiner DNA, kann man dich ja identifizieren.
Klonen.
Der ist... So, den hast ja nur du. Also man kann sagen, das ist Viktoria Merkulova mit dieser DNA. Und diese DNA weiterzugeben an eine Firma oder ein Unternehmen,
gruselig,
von dem du nicht
gruselig
weißt, was dann danach passiert, das ist halt, das muss man sich halt irgendwie schon bewusst machen. Also das geht halt mir schon, weißt du, Datenschutz, Bedenken auf Social-Media-Plattformen ist ja eh schon Quatsch. Aber das ist halt nochmal Next Level, finde ich, wenn du dann deine komplette DNA irgendwo abgibst. Und dann habe ich auch gesehen, dass es quasi sehr schwer ist, das zu löschen. Also du kannst zwar sagen, es wird gelöscht, aber voll oft steht da, dass es auf unbestimmte Zeit trotzdem gespeichert wird. Und jetzt kommt, was ich ganz krass finde, die Polizei hat auch Zugriff auf diese Datenbanken. Und kann
auch
zum
in Deutschland?
Beispiel, genau, ich glaube schon. Und kann zum Beispiel zur Aufklärung von Verbrechen beitragen. Also zum Beispiel, wenn es irgendwie einen Beschluss gibt oder so. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch so ist, das kann ich jetzt an der Stelle nicht sagen. Aber es gibt so einen ganz bekannten Fall vom Golden State Killer. Der hat irgendwie zwischen 76 und 86 12 Menschen umgebracht, viele Frauen in Kalifornien vergewaltigt. Das war ganz, ganz schlimm. Und der konnte mit Hilfe so einer Genealogie-Webseite aufgespürt werden, weil es gab DNA-Spuren, aber es gab keinen Treffer in der Datenbank. Und dann sind sie auf irgendwie so eine Seite, Getmatch oder so, .com gekommen. Und da sind halt super viele DNA-Profile gespeichert. Und dann haben sie den Verwandten gefunden von diesem Täter und konnten ihn dann so über diesen Verwandten fassen.
Okay.
Was ich ganz krass finde, ist so dieses falsche Verständnis von, wer du dann bist. Also hier steht zum Beispiel auch in einigen Artikeln, dass es halt sehr viele so Stereotype dadurch auch befeuert werden. Also es gibt zum Beispiel so ein Video, da hat das eine gemacht und die hat dann gesagt, oh wow, ich bin zu so und so viel Prozent Spanisch. Deswegen mag ich spanisches Essen. Deswegen mag ich Tapas oder so. Und es gibt dann sogar unser lieber Kultmoderator Thomas Gottschalk hat sich tatsächlich auch einen kleinen Tweet zu diesem Thema erlaubt.
Okay.
Der hat nämlich getwittert sein Analyseergebnis mit dem Spruch, Afrika war ja klar, aber über 50% Osteuropäer. Deswegen habe ich als Kind so geklaut. Krass, oder? Und dann gab es natürlich einen Shitstorm.
Ganz krasser Mic Drop.
Ja, und deswegen gab es auf jeden Fall einen Shitstorm. Und, ne, und das Ding ist auch, dass rein theoretisch, das habe ich auch so ein bisschen noch irgendwie oft gesehen, dass das natürlich nichts darüber aussagt, ob du wirklich dann, also ne, nur wenn da jetzt steht, hey, so und so viel Prozent kommen deine Vorfahren aus dieser Region, hat das ja nichts mit deiner Kultur zu tun, hat nichts damit zu tun, was dich geprägt hat oder so. Du kannst nicht sagen, ich bin Spanier, weil dieses DNA-Ding auf einmal, ne? Also es ist auf jeden Fall ein ganz dünnes Eis, auf dem man sich da begibt und die Leute plären das halt auch einfach raus und sagen da ihre Gedanken, ohne genauer zu verstehen, was da vielleicht auch dahinter steckt, was hinter dem Land steckt oder so. Genau.
Und wenn man halt dann noch ungefähr weiß oder recherchiert hat, dass das Ergebnis auch gar nicht so richtig sein kann oder dass man da auch verfehlt oft bei solchen Proben, dann ist halt auch die Frage, ob das überhaupt Sinn ergibt, dass man da bei diesem Test mitmacht, wenn das Ergebnis sowieso vielleicht falsch ist.
Ja, genau.
Das war jetzt aber nicht kein typisch russisches Geschenk.
Nee, würde ich auch nicht sagen. Das war so ein Geschenk, das typisch für meine Mom ist, aber jetzt nicht unbedingt russisch.
Oh Mann. Okay, aber kriegst
so
du noch was
dazu.
Neues? Kriegst du ein anderes Geschenk?
Nee, ich weiß es nicht. Ich glaube schon, jetzt kommt ein bisschen drauf an, ob wir es zurückschicken können oder nicht. Aber ich brauche ja auch nichts von ihr. Das muss ich auch immer. Und dann denke ich mir auch jedes Mal, oh Mann.
Und hier an dieser Stelle, dadurch, dass ich deiner Mama noch nie Hallo gesagt habe, hier bei diesem Podcast, Drastwitzje, Ochi Priatna Svajn Pazna Komitze.
Oh Mann. Ich hoffe, sie hört das nicht. Es tut mir leid, Mami, Svini.
Oh
so,
Mann,
zum Schluss haben wir noch, wie immer, unseren Aberglauben der Woche
ja.
für euch.
Und dieses aber. Mal haben wir ein Special Aberglauben. Da freuen yes. wir uns sehr drauf, denn das Aberglaube kommt
richtig.
Diesmal nicht
wir
von
haben
uns.
Nämlich mit unseren lieben Freunden und Freundinnen beziehungsweise Kolleginnen und Kollegen von Chai Society. Vielleicht kennt ihr den Podcast. Das sind die Leute von Bremen Next und Enjoy. Und die haben eine Folge gemacht in dem Podcast und zwar extra nur über Aberglauben.
Mhm. Voll cool.
Und genau, gerade Meltem und Yusuf, das sind die beiden Hosts, die sind auch mit zwei Kulturen jeweils aufgewachsen und fühlen wir alles sehr, was sie in diesem Podcast gesagt haben. Hört euch das gerne an, da gibt es auch auf jeden Fall ein paar Aberglauben, auch ein bisschen so, ne, hat glaube ich auch eine Person mit russischen Wurzeln was gesagt und so, also da können wir auf jeden Fall sehr viel relaten.
Ja, russisch-kurdische Personen aus der Community, genau. Bei denen, die einen coolen Aberglauben auch gesagt hat, fand ich echt spannend.
Und dann
hört mal rein.
Haben wir mal angefragt und sie gefragt, ob sie uns mal ihren Lieblingsaberglauben vielleicht für unsere Folge mal zuschicken können. Und das haben sie gemacht. Vielen Dank an dieser Stelle.
Danke, Leute.
Und das möchten wir euch natürlich nicht vorenthalten. Deswegen hier einmal der Aberglauben von Meltem. Ihr Lieblingsaberglauben.
Hallo ihr zwei. Ich würde euch gerne von einem Aberglauben erzählen, den ich aus der türkischen Community kenne und den ich auch sehr, sehr gerne mag. Und zwar geht es darum, dass wenn man vor einer Reise steht und schon die Koffer im Auto hat und kurz davor ist loszufahren, dass Freunde, Familie oder Angehörige, die halt dich verabschieden, nochmal so ein Glas Wasser hinterher werfen oder manchmal sogar einen Eimer. Und das mag jetzt erstmal ein bisschen absurd klingen, aber das Wasser steht quasi symbolisch dafür, dass man so wie das Wasser seinen Weg so leicht wie möglich und so ohne Hindernisse finden soll. Und auch wie das Wasser quasi wieder zurückkommen soll. Und ich finde das halt total schön. Und ja, das ist etwas, was ich sehr, sehr gerne mag.
Oh, das erinnert mich total an den Aberglauben, wo man auf den Koffern sitzt kurz vor
ja,
der Reise.
Ja, musste ich auch daran denken. Ich finde es so geil, diese Vorstellung. Wenn ich es richtig verstanden habe, stell dir vor, du gehst so nach Hause, also du gehst irgendwie auf eine Reise und so die Person, so deine Family, so kommt so mit einem Eimer raus und schmeißt dir so Wasser hinterher.
Ja, vor allem, gehst du dann geil. Nass in den Urlaub oder wie ist es?
Ich glaube nicht. Also ich stelle mir das so vor, dass das quasi
symbolisch,
wie auf dem Weg
ne?
oder so. Ja, ich
ja,
kenne
so
jetzt die Einzelheiten nicht.
Ein paar Tröpfchen vielleicht.
Vielleicht so ein paar Tröpfchen, aber Eimer fand ich geil auf jeden Fall. sie hat gemeint, sie ist normalerweise kein so großer Fan von Aberglauben, aber der ist einfach zu schön.
Ja, der ist
und
wirklich super
und den nächsten,
schön.
Der ist von Yusuf und den finde ich auch super, super witzig.
Moin Leute, ich hoffe, euch geht's gut. Zum Thema Aberglauben. Meine Eltern kommen ja aus Afghanistan und dort ist es weit verbreitet, dass man sagt, dass es eine Frau gab, die am selben Tag Hand- und Fußnägel geschnitten hat. Und alle Leute haben dann gesagt, ey, das ist nicht cool, das macht man nicht und so weiter und so fort. Und sie meinten so, hä, ist doch egal, was soll denn passieren? Und die meinten, ja, das bringt richtig Unglück. Also im Sinne von, es kann was Schlimmes passieren. Und dann hat sie in ihrer Hochzeitsnacht ihren Vater verloren. Also der Vater ist gestorben. Seitdem sagt man bei uns, wer seine Hand- und Fußnägel am selben Tag schneidet, dessen Vater stirbt. Und ich, das hat mich auf jeden Fall mein Leben lang begleitet, weil ich dachte mir so, ich kann einfach meine Fußnägel am selben Tag schneiden wie meine Fingernägel. Was, wenn die zusammen gewachsen sind oder wenn ich die am selben Tag kürzen will, ich kann es einfach nicht. Also jetzt mittlerweile denke ich mir, okay, macht keinen Unterschied mehr, aber damals war das halt so, ja, man hat's lieber umgangen.
Wie schmerzvoll Yusuf das auch erzählt, oder? Wie dramatisch das klingt. So
ey, ich kann das aber so nachfühlen. Ich kann
auch.
Das so nachfühlen, weil das ist ein, weißt du so, bei uns ist ja immer so der Witz, dass die Aberglauben immer so mit Tod und Schicksalsschlägen und so enden. Deswegen war das jetzt auch der perfekte
oh
Rausgeher.
Ja.
Ey, aber wie krass ist das? Weil wie oft schneidet man sich ja eigentlich, natürlich schneidest du dir beide Finger und
ja,
Zehennägel
klar.
gleichzeitig, weil du bist halt gerade so dabei.
Vor allem,
und du kannst
da muss
nicht,
man ja zwei Tage Zeit sich dafür nehmen. Dann, also man macht alles auf einmal. Wie, oh Gott.
Stressig,
ja,
aber ich kann das voll nachfühlen, dass man das trotzdem dann irgendwie so zu einem gewissen Grad lebt, weil man will es ja nicht riskieren,
ja,
wer weiß.
Ja, voll.
Aber wahnsinnig witzig, auf jeden Fall Shoutout an Chai Society, den Podcast, Shoutout an Meltem und Yusuf, danke euch fürs Teilen eurer Aberglauben und wenn ihr jetzt das Gefühl habt, ey, das sind zwei sympathische People, dann könnt ihr jetzt mal rüberschauen in den Podcast und vielleicht haben wir ja auch mal demnächst eine Folge zusammen. Und können auch mal so ein bisschen einfach, ne, nicht nur über russische Backgrounds und sowas sprechen und unsere Erfahrungen, sondern eben auch mal mit denen so ein bisschen über ihre Erfahrungen sprechen. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen.
Ja, mich auch, absolut. Und in ihrer neuen Folge geht es um das Thema Liebe und Dates und das gar nicht so richtig offen vor der Familie erzählt, sondern eher alles heimlich, weil es nicht so dazugehört. Also voll spannend, hört da rein und Leute, kommt zu uns in den Podcast. Wir freuen uns auf euch.
Yes. Ja, und ich würde sagen, besser wird es auf jeden Fall nicht mehr. An euch, Leute, danke euch wie immer für alle euren Bewertungen. Wir freuen uns sehr, wenn ihr irgendwie was schreibt und den Podcast bewertet auf allen möglichen Plattformen. Uns kann man auch in der ARD-Audiothek nachhören oder überall sonst, wo es Podcasts gibt. Schreibt uns wie immer eure Rezepte und alles, Aberglauben, whatever, Sprachnachrichten. Schickt uns das alles per DM. Vielleicht seid ihr auch mal in einer der nächsten Folgen zu hören.
Ja. Ja. Würde uns auf jeden Fall mega freuen. Ich freue mich natürlich auch weiterhin auf tolle Kefir, Sirniki, Blini-Tipps, aber auch auf andere Sachen. Weil ich eigentlich koche ich gar nicht so gerne. Egal.
Okay, ja stimmt, machst du echt nicht. Okay, Leute, dabei.
Dabei.
Ich würde sagen, paka, paka.
Paka, das Dritte. Das Dritte. Dabei. Paka.
Paka, paka.
Всего хорошего, dabei. Paka.
Tschüss.
Paka, paka.
Bye.